wir müssen gucken, dass das Gesamtkonzept stimmt, dass alle unter einem Hut sind, ja, und in die gleiche Richtung gehen. Das sind natürlich viele Interessen, die da vertreten werden. Aber wenn man da auf Dauer eine Zusammenarbeit kommt und nicht gegeneinander arbeitet, dann ist man da, glaube ich, schon einen Schritt weiter.
Heute in meinem Podcast habe ich zu Gast einen Jäger und Naturschützer, nämlich den Heinrich Lehmbruck. Heinrich, herzlich willkommen.
Ja, hallo René, vielen Dank.
Ja, ich habe es gerade schon gesagt, du bist Jäger und mal ganz ehrlich, teilweise klingt das ja wie ein Schimpfwort. Was sagst du dazu, dass Jäger aktuell und immer mehr angegangen werden? Ich habe jetzt noch wieder gelesen, neben dem Ansägen von Hochsitzen gibt es jetzt ominöse Aufkleber, die euch da angehen. Verstehst du das?
Nein, ich verstehe das nicht, weil ich glaube, die Jäger sind ein sehr wichtiger Teil des Naturschutzes. Und die Jäger machen weitaus mehr als nur Tiere zu erlegen. Sie hegen die Natur, sie setzen Wildäcker an, sie schaffen Biotope für die Tiere. Und das ist weitaus mehr als ein Stück Fleisch nach einer Truhe zu haben. Das ist natürlich auch eins der wichtigsten Produkte unserer Jagd, dass wir Wildfleisch nachher zur Verfügung haben und auch der Bevölkerung quasi dann veräußern können.
Bei dir kam es gerade in der Antwort schon vor, wir hegen die Natur. Kommt daher auch der Begriff Hegering, in dem ihr euch zusammenfindet?
Nein, der Hegering ist quasi ein Zusammenschluss aus Jägern hier aus der Region. Der Hegering so macht zwar auch Aktionen im Bereich von zum Beispiel Bäume pflanzen, Nistkästen, wie wir zum Beispiel jetzt dieses Jahr angedacht haben mit unseren Hegering-Kids. Den haben wir in der Corona-Zeit allen einen Brutkasten zukommen lassen, den die sich haben bemalen können nach Lust und Laune und haben den halt jetzt dann zur Brutzeit aufgehangen. Aber dass wir speziell den Revierinhabern sagen, das und das macht ihr, da ist jeder Jäger und Revierinhaber selbst für verantwortlich. Wir Jäger arbeiten noch ganz, ganz eng mit den Landwirten zusammen, die wirklich dann uns anrufen vor den Marten, dass wir die Felder absuchen können, nach Fasanen gelegen, nach Junghasen, nach Rehkitzen. Und das ist alleine der Zusammenhang und die Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft und der Jagd, das ist eine der wichtigsten Sachen, um halt, sag ich mal, seine oder die Vielfalt des Niederwildes hier zu erhalten.
Braucht es da noch mehr Partner? Bauer und Jäger arbeiten zusammen. Braucht es da noch mehr Partner? Braucht es da Umweltschutzorganisationen, Förster? Was würdest du sagen? Wie könnte man das noch größer, noch besser machen? Oder fehlt es da an nichts?
Natürlich fehlt es da an einiges, weil es nicht gemeinsam gemacht wird. Also natürlich Landwirte und Jäger hier in dem Fall arbeiten zusammen, aber jeder Naturschutzverband, sage ich mal, kocht sein eigenes Süppchen, macht seine eigenen Projekte, die nicht unbedingt immer auf die gesamte Natur, sage ich mal, abzielen, sondern auf gezielte Tierarten, sage ich mal, gehen oder auf gezielte, Pflanzen in dem Bereich. Wir müssen gucken, dass das Gesamtkonzept stimmt, dass alle unter einem Hut sind, ja, und in die gleiche Richtung gehen. Das sind natürlich viele Interessen, die da vertreten werden. Aber wenn man da auf Dauer eine Zusammenarbeit kommt und nicht gegeneinander arbeitet, dann ist man da, glaube ich, schon einen Schritt weiter.
Und wer kann sowas initiieren? Da muss ja irgendeiner mal sagen, entweder ihr müsst das jetzt tun oder so überzeugend sein, dass alle sagen, ja, Heinrich hat gesagt, wir sollen das tun, dann machen wir das alle.
Ja, wenn das so einfach wäre, dann wäre das, glaube ich, schon geschehen. Aber das ist es nicht, weil natürlich auch auf der Seite von, sag ich mal, auch Naturschutzverbänden sehr, sehr viele Jagdgegner da sind. Ja. Andererseits ist es natürlich bei den Jägern, glaube ich, genauso, dass wir auch teilweise die Schnauze, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber dass wir einfach da keine Lust mehr haben, über weitere Diskussionen zu führen. Ich glaube, dass die Situation da sehr eingefahren ist untereinander, aber dass da, wenn da eine Zusammenarbeit entstehen könnte, und vor allen Dingen, ich sag mal, gerade jetzt in Corona haben wir alle gemerkt, wie viele Leute hier regional wieder in die Natur gehen und sie nutzen. Ja? Und wenn wir als Jäger und Pfleger es schaffen, dass die wieder eine größere Vielfalt bei ihren Spaziergängen oder beim Joggen oder beim Ausreiten oder was weiß ich wo sehen, dann sind wir schon einen ganz großen Schritt weiter.
Du hast gerade angesprochen, die Nutzerinnen und Nutzer des Waldes, es werden wieder mehr. Das ist einerseits schön, viele sehen das aber auch kritisch, weil es bleibt Abfall liegen. Wir haben intensive Nutzer, ich sage es mal beispielsweise die Mountainbiker, die querfeldein fahren, was eben mehr Spaß macht. Was überwiegt aus deiner Sicht? Die Freude darüber, dass der Wald wiederentdeckt wird oder die Sorge darum, dass er da mehr Schaden nehmen könnte, der Wald?
Ich glaube, dass wir uns einfach alle an Regeln halten müssen. Mhm. Und die Regel ist ganz klar, dass wir jetzt zum Beispiel gerade Brut- und Setzzeit haben. Das heißt, der Hund gehört an die Leine. Wenn jetzt eine Henne, sage ich mal, eine Fasanenhenne oder eine Rebhuhnhenne oder die Schnepfe oder irgendein anderer Bodenbrüter aufgescheucht wird, dann ist dieses Gelege verloren. Und dann ist eine Arbeit, sage ich mal, mit Brutverbesserung und allem drum und dran innerhalb von 10 Sekunden für die Katz gewesen. Mhm. Und da kann ich viele Leute verstehen, die einfach da auch sauer drüber sind, weil die das ganze Jahr daraufhin arbeiten, dass dort eine Nachzucht passiert. Und dann durch so eine Situation von 10, 5 Sekunden, wo man vielleicht nicht aufgepasst hat, wird das zerstört. Oder die Junghasen, die jetzt schon in den Feldern liegen. Das ist einfach, da muss man, glaube ich, einfach den Respekt vor der Natur haben. Die Leute müssen den Respekt davor haben und sagen können, ich nutze die Natur, aber ich halte mich an die Regeln und ich respektiere die Natur. Ich lasse ja auch nicht in irgendeinem Kinderzimmer meinen Hund laufen. Das mache ich nicht. Hm. Ja, und das ist wichtig, dass die Leute in die Natur gehen. Dafür ist sie ja da. Und es ist auch schön, dass die Leute das hier wieder für sich entdecken, auch wenn es unter Corona-Bedingungen natürlich ist. Aber dafür haben wir doch diese schönen Flächen hier rundherum bei uns dann wieder rein. Hm. Und das sollen die nutzen. Gerne. Aber halt mit den Regeln. Und nicht überall. Das ist das Problem. Ich sag mal, ein Mountainbike hat in der Aufforstung nichts zu suchen. Das kann auf dem Fahrradweg fahren, ne? Genauso wie ich auch nicht einfach quer durch den Wald stampfe mit meinem Hund, obwohl ich Jäger bin. Ich respektiere jetzt auch die Brutzeiten und Setzzeiten und versuche den Tieren möglichst viel Rückzugsorte zu geben. Nur durch den hohen Druck und die Anzahl der Leute, die momentan Querfeld eingeht und sich nicht an die Wege hält, ist der Druck für die Wildtiere einfach zu hoch.
Glaubst du, dass immer allen klar ist, welche Regeln es gibt?
Nein. Das glaube ich nicht. Also wir sprechen ja auch mit vielen Leuten, die wir im Wald treffen, wo solche Situationen sind, und wir rasten da ja nicht aus, sondern wir versuchen vernünftig mit den Leuten zu sprechen, sondern um dem das zu erklären. Ich habe immer Bilder auf meinem Telefon von den letzten Jungtieren, die wir hier fotografiert haben oder irgendwas, um den Leuten das halt auch näher zu bringen. Und vor allen Dingen, die haben ja auch gar nicht das Auge dafür. Ich sag mal, ich als Jäger sehe, oh, da ist ein junger Hase, der ist jetzt vielleicht 3 Wochen alt. Die Leute sehen einen Hasen. Die sehen gar nicht.
Ein Kaninchen fälschlicherweise in dem Hasen.
Ja, genau. Oder ein Kaninchen. Und da versuchen wir denen natürlich das auch immer dann näher zu bringen. Aber es geht halt nur, wenn die Leute, ich weiß nicht, mit Schildern, mit Ruhezonen fürs Wild, die ausgewiesen werden müssen, wo halt auch wirklich der Hund nicht reinlaufen darf, beziehungsweise wo man einfach mal nicht reinlaufen soll zu einer gewissen Zeit. Wir wollen die Leute ja nicht einschränken oder sowas, sondern wir wollen ein Miteinander haben. Hm.
Ich habe es miterlebt im Rheingebiet, oder hast es wahrscheinlich auch in der Zeitung gelesen, wo ja der Kreis Wese Ranger hat ausschwärmen lassen. Stichwort Hunde nicht an der Leine geführt, die eben rumgelaufen sind und aufgeklärt haben. Ist das auch ein Modell für unsere Wälder? Solche Ranger, die unterwegs sind, ich sag mal gerade zu Stoßzeiten am Wochenende?
Ranger hört sich immer so nach Parkwächter oder
Yogi-Bär.
Yogi-Bär, genau, an. Aber nein, dass die Leute einfach, also man muss sie aufmerksam machen, und das muss man nicht nur im Wald, muss man ganz klar sagen. Wir haben hier auch, also wir als Hegering beziehungsweise auch als Jäger sehen nicht nur den Wald, sondern wir sehen die gesamte Fläche. Das heißt, wir sehen natürlich den Verbiss vom Rehwild in den Bäumen oder so, was wir auch gesagt haben. Aber das kommt auch von dem Druck. Wenn das Rehwild zu viel Druck kriegt, dann trauen die sich ja gar nicht mehr nach draußen bei uns in die Felder, sage ich mal in Anführungszeichen, oder treten nur noch in der Nacht aus. Aber wenn Leute gibt, die darauf hinweisen, ist das natürlich gut. Nur das ist ein 24-Stunden-Job momentan dann. Die Leute müssen 24 Stunden am Tag dann, sage ich mal, hier bei uns über die Felder, durch die Wälder laufen und die Leute darauf hinweisen. Bei den Aufkommen, die da sind, ist das, glaube ich, eine nicht stemmbare Aufgabe.
Man macht es vielleicht ehrenamtlich und hat Menschen, die quasi in ihrer Freizeit nicht belehrend, aber einfach aufklärend unterwegs sind, weil sie selber gerne in der Natur sind. Aber ich finde, noch viel wichtigeres Stichwort ist ziemlich zu Beginn gefallen, als du von euren Hegering-Kids gesprochen hast. Wie wichtig ist in dem Ganzen auch die Frage, wie ich Kinder erziehe und wie ich denen den Kontakt zur Natur herstelle? Ist da vielleicht auch der Schlüssel?
Ja, natürlich. Das ist sehr wichtig. Und das ist das Hegering Kids, ist ein Modell, was wir vor mehreren Jahren bei uns im Hegering angefangen haben. Und da versuchen wir natürlich nicht nur Kinder von Jagdscheininhabern, sondern auch andere Kinder näher an die Natur zu bringen. Mit morgendlichen Spaziergängen, wo man sich Vögel anguckt, wo die Kinder gucken können, welche Vögel fliegen da, wer ruft da. Gänseexkursionen haben wir mit denen gemacht. Jetzt ganz frisch gerade in Corona-Zeiten halt die Nistkästen-Aktion, wo jedes Kind, sag ich mal, einen Nistkasten von uns vorbeigebracht gekriegt hat und die den bemalen durften. Da sind ganz tolle Nistkästen bei rausgekommen. Die würde man, ich sag mal, so nicht zu kaufen kriegen. Und nur dann lernen die Kinder das auch, sag ich mal, die Natur zu schätzen und vor allen Dingen auch zu verstehen.
Und dann gibt's am Ende vielleicht auch noch mehr Jägerinnen und Jäger, aber das ist ein Trend, der mir auch aufgefallen ist, dass das bei allem, wie sagt man neudeutsch, bei allem Dissen dieses Bereiches, also dieses Schlechtmachen des Bereiches Jägerschaft, viele Menschen in meinem Bekanntenkreis einerseits und vor allen Dingen viele junge Leute sich auch dem Thema Jagd nähern. Und das nicht nur, ich sag mal, hier auf dem Land, sondern durchaus auch im Umkreis, im städtischeren Bereich. Wie erklärst du dir das, diese neue Lust auch an Natur zu haben? Kommt das über, ist das der Langfristerfolg eurer Nachwuchsarbeit oder gibt es allgemein bei den jungen Leuten so mehr ein Interesse an der Natur? Wie nimmst du das wahr?
Einerseits habe ich sehr viel im Bekanntenkreis wahrgenommen, dass die Leute gesagt haben, ja, ich mache den Jagdschein, weil ich gerne wissen möchte, wo mein Fleisch herkommt. Und das ist natürlich eins der größten Sachen, was die Jägerschaft zu bieten hat. Ich sag mal, wir haben super Produkte, die bei uns aus dem Wald kommen, was auch sehr, sehr schmackhaft ist und in sämtlichen Variationen zubereitet werden kann. Da gibt es sehr, sehr viele Leute, die einfach sagen, ich mache es einfach, um zu wissen, wo mein Fleisch herkommt, damit ich sagen kann, das ist mein Reh, das stand noch auf der und der Wiese letzte Woche. Und das schmeckt mir am besten auf meinem Teller, da weiß ich's. Andere haben bestimmt einen großen Drang, in die Natur zu gehen, zu beobachten, weil ich sag mal, die Jagd ist vielleicht ein Anteil von, wenn man es in Prozenten ausdrücken will, 10%, 5%, maximal ist der Abschluss davon. Die restliche Zeit ist beobachten, hegen und pflegen. Wie gesagt, der Abschluss geht nur mit dem, was vorab gelaufen ist. Das heißt, nur mit Hege und Pflege kann ich irgendwann ein Stück Wild auch mal erlegen und der Wildbahn entnehmen. Anders geht das nicht oder ist es schwer machbar.
Wir haben gerade festgestellt, zu Recht machen wir uns Sorgen um den Wald. Deswegen mache ich diese Waldwoche im März. Die wird schließen am 19. März mit einem Waldgipfel, Wipfeltreffen, wie wir das im Büro unter uns so schön genannt haben. Da kommen so mehrere Experten aus verschiedenster Sicht eben auch nochmal sagen, wo brennt's im Wald zwischen Borkenkäfer und Brandgefahr. Sozusagen abschließend die Frage an dich. Ich weiß nicht, ob du dabei sein wirst, dabei sein kannst, aber wenn du dabei sein würdest, mit welchen Wünschen und Anregungen würdest du in so eine Runde gehen, wo einerseits Experten, aber andererseits auch Leute dabei sind, die einfach Bock haben, dem Wald zu helfen? Was wären so deine Anregungen und Wünsche, die du da anbringen würdest?
Ich habe ja eingehend schon gesagt, dass ich sage, wir sehen mehr als den Wald. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass natürlich der Wald leidet, gerade unter der Trockenheit vom letzten Jahr. Der Wald leidet extrem unter dem Borkenkäfer. Aber der Wald leidet nicht nur unter dem Reh. Dieser Zwangsabschluss, in Anführungszeichen, so wie ich das mal nennen möchte, vom Reh, das Reh war immer im Wald vorhanden und es war immer da und es gibt keinen Wald ohne Reh. Dass man dahin kommt, dass man nicht nur das Reh sieht, sondern dass man wirklich den gesamten Bereich sieht. Der Wald muss wieder aufgebaut werden, der Wald muss geschützt werden. Das kann einerseits natürlich auch mit der Büchse passieren, aber das darf nicht die Priorität sein, so dass sämtliche Jagdzeiten verlängert werden vom Rehwild, dass das Wild gar keine Ruhe mehr kriegt. Und da muss man ganz klar sagen, da muss eine Lösung her, die nicht auf Schultern des Rehes und auf der Jägerseite ausgetragen wird. Ja? Wir Jäger würden uns auch wünschen, dass der Naturschutz flächendeckend vorhanden wäre beziehungsweise durchgeführt wird. Das heißt aber auch, dass auch der Staatsforst oder dass halt auch die Staatsforste auch ein Prädatorenmanagement machen müssen. Weil es hilft nichts, wenn der Jäger einen Fuchs erlegt. Im Wald gibt es genauso Bodenbrüter und Jungtiere, Jungvögel. Und das muss einfach alles unter einem Hut kommen. Und dann müssen wir Jäger mit den Forstämtern, mit den Waldbesitzern, mit allen zusammenarbeiten, um dann ein vernünftiges Konzept zu haben.
Für eine noch größere Vernetzung unter allen Akteuren, die dabei sind, wenn es um den Wald geht, plädiert Heinrich Lehmbruck, Obmann für Naturschutz im Jägerinnen-Nienfort-Neukirchen. Versierter Jäger und Naturschützer Heinrich, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast, für dieses Interview hier.
Ja, gerne.